Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wenn ich von Haus aus brutal hart trainiere, also richtig geile Trainingssessions habe und super entspannt jeden Tag in den Tag starte, dann ist halt auch, sag ich mal, etwas, was mich sonst triggert und was mich sonst nervös macht und belastet, vielleicht gar nicht mehr so eine große Belastung. Ich habe festgestellt, du kannst jeden knacken. Jeder. Egal, wie resilient du bist. Mit irgendwas knackst du jeden. Das lernst du auch im Kampfsport. Jeder ist auch irgendwo besiegbar. Das ist immer wieder hart, hart fürs Ego, weil gerade im Kampfsport arbeitest du dafür, dass du immer stärker wirst, immer stärker wirst, immer stärker wirst. Und auch nach 20 Jahren merkst du, oh, wenn du auf einmal 3 Gegner hast, bist du trotzdem am Boden und kannst dich gar nicht wehren. Da kommt dann eventuell eine kleine Arroganz ins Spiel und die wird immer hart bestraft. Das heißt, in dem Moment, wo du denkst, du hast das alles im Griff, könnte es sein, dass du vielleicht schon auf dem absteigenden Ast bist.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Resilienz und Kampfsport. Dieses Jahr habe ich ja das Resilienzjahr ausgerufen, habe neben dem Buch, was rauskommt, New Work und Resilienz, viele Veranstaltungen und unter anderem meinem Kampfsportcoach Eric Gold. Eric war schon mal in Folge 181 zu hören, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und heute möchte ich mit ihm über das Thema Resilienz sprechen. Und wir haben gerade ganz aktuell einen spannenden Fall gehabt zum Thema Resilienz. Ihr könnt auch gerne nochmal in mein Paperwings Briefing schauen. Da habe ich das auch nochmal ausführlich beschrieben und auch ein tolles Bild dazu. Und zwar geht es um Caro. Caro ist meine persönliche Resilienzheldin. Wer ist Caro? Caro ist eine bildhübsche junge Frau, die ungefähr die Hälfte wiegt von mir und es sich aber traut, mit schwergewichtigen Männern ins Dojo auf die Matte zu gehen. Caro hat jetzt zweimal versehentlich relativ heftige Tritte, Schläge abbekommen, die sie ganz schön außer Gefecht gesetzt haben. Kein Wunder bei solchen gewichtigen Gegnern. Und gleichzeitig, nachdem sie schwere Schläge und Tritte kassiert hat, stand sie am nächsten Tag wieder im Dojo. Sie hatte Angst und Respekt vor dem, was ihr begegnet, aber sie ist nicht zu Hause geblieben, sie ist nicht im Bett geblieben, sondern sie hat sich ihrer Angst und der Begegnung gestellt. Und das hat mir nochmal viel zum Nachdenken gegeben und hat mich inspiriert, auch nochmal Eric einzuladen. Warum? Eric ist Weltmeister, Ex-Kickbox-Weltmeister und der Weg dorthin ist natürlich nicht nur mit Siegen gepflastert, sondern auch mit Situationen, wo man im Sparring Schläge und Tritte kriegt, wo man auch mal verliert und trotzdem immer wieder aufsteht. Und das ist für mich so beeindruckend, dass ich heute auch mal Eric nochmal zu Wort kommen lassen wollte und mit ihm über Resilienz sprechen wollte. Von daher erst einmal langes Intro. Herzlich willkommen, lieber Eric.
Hey, vielen Dank, Danny. Ich freue mich riesig, heute auf diesen Podcast, auf dieses Thema. Resilienz war schon immer im Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich habe ja seit 2009 Kurse, sprich seit über 15 Jahren unterrichte ich Kampfkunst. Dementsprechend setze ich mich mit dem Thema auseinander. Habe einmal selbst die Erfahrung aus der Profilaufbahn, insbesondere bis 2009. Und dann vor allem auch in der Beobachtung meiner Schüler und der Mitglieder der Kampfkunstschule. Und hier war Resilienz stets im Kern meiner Arbeit, wirklich der Kern. Also wenn ich sage, wozu gehst du in die Kampfkunstschule? Natürlich will man eigentlich fit werden, man will Spaß haben, man will eine Community, man will Selbstverteidigung lernen. Das sind schon oft die Anreize, warum Menschen zu uns kommen. Doch meine persönliche Vision ist eher so, dass ich im Bereich Resilienz und noch ein paar andere Werte, aber Resilienz steht so ganz weit oben, wirklich oberste Priorität, was ich den Menschen mitgeben möchte. Das ist meine Vision, hat da ihr Zentrum nach außen hin sieht man das nicht ganz so, weil natürlich, wie schon gesagt, die Leute eher kommen, weil sie halt jetzt stark werden wollen, fit werden wollen und so weiter. Und das ist auch okay, da hole ich die ab. Doch führe ich sie eigentlich zur Resilienz, oder das ist zumindest mein Ziel. Und wir können gerne auch über das Thema mit der Caro reden. Das finde ich ziemlich spannend, auch gerade so als Einstieg finde ich das sehr interessant, weil es uns jetzt gerade auch beschäftigt. Und anhand dessen können wir da mal schauen, welche Punkte spielen denn alles für eine Resilienz die Rolle. Und hier möchte ich dich auch direkt mal zu einem Thema fragen. Denn ich habe ja gesagt, Resilienz ist schon seit über 15 Jahren bei mir Kern meines Wirkens. Doch vor noch, sage ich mal, 5 bis 10 Jahren hat mir das Wort Resilienz gar nicht so viel gesagt. Also ich habe zwar Lehramt studiert und da auch haben wir auch über Resilienz einige Seminare gehabt und so weiter. Das ist schon über 10 Jahre her. Dennoch war für mich immer eher das Wort Geduld Thema. So, jetzt würde ich dich direkt mal, würde ich gerne mal den Ball direkt zu dir spielen, wie du diese Wörter so voneinander trennst, abgrenzt. Und dann würde ich dann dementsprechend, also das habe ich mir schon länger nämlich die Gedanken gemacht, ich habe wirklich schon seit Monaten, habe ich so auf dem Schirm, eigentlich ist so, benutze ich eher Geduld, aber im Moment ist Resilienz sehr präsent, es ist ein populäres Wort, ich finde es auch äußerst wichtig, in der heutigen Zeit Resilienz aufzubauen, gerade in dieser Zeit, in der man so mit Reizen überflutet wird, finde ich insbesondere Resilienz extrem wichtig. Würde aber gerne mal, bevor wir ins Thema einsteigen, noch ein bisschen die Abgrenzung zu Geduld von dir erfahren. Weil ich glaube, mit so Wörtern bist du besonders fit, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und gerade Resilienz ist ja auch dein Fachbereich, dein Kernbereich. Da freue ich mich echt auf deine Meinung.
Ja, spannend. Also Geduld, es klingt immer wie so ein blöder Spruch, wenn man sagt, wie so ein Vorstellungsgespräch, wenn man sagt, was ist Ihre größte Schwäche? Ungeduld. Dann macht man sich erstmal so einen Spaß draus, dass man sagt, ja, ist der Klassiker, den sagt man so, man will ja schnelle Ergebnisse erreichen. Und gleichzeitig habe ich hier im Podcast viele Leute schon gehabt, die gesagt haben, ja, es ist wirklich eine Schwäche von denen, Ungeduld. Und das teile ich. Und das hat viel auch mit mangelnder Resilienz zu tun. Warum? Wenn wir gucken, was die aktuellen Forschungen gesagt zum Thema Resilienz, dann gibt es einmal so eine kurzfristige Resilienz und eine langfristige Resilienz. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine geringe Impulskontrolle. Das heißt, wenn du hier irgendwas Leckeres hinstellst, dann habe ich da ein Thema mit, dass ich da vielleicht gerne zugreife. Das schlägt sich natürlich irgendwie nieder. Und das sieht man auch in vielen anderen Bereichen. Das heißt, der Danny von heute gibt dem nach und freut sich, kriegt Endorphine. Und der Danny von einer Woche ärgert sich auf der Waage, weil er zu viel Hüftgold hat. Das heißt, Geduld oder zum Beispiel beim Abnehmen gibt es schnelle Erfolge oder langfristige Erfolge. Und so ist es mit ganz vielen Sachen auch in der Stressbewältigung. Das heißt, Burnout entsteht nicht durch kurzzeitigen Stress. Ich nehme mal ein kurzes Szenario, könnt ihr auf YouTube auch gerne mal anschauen. Eric ist heute im Training auf mich zugestürmt und hat für einen kurzen Schockmoment gesorgt, weil er laut brüllend auf mich zukommt. Was war? Schockstarre. Das ist ein kurzfristiger Stress und den kennt der Körper. Den kann er eigentlich auch relativ gut bewältigen. Was beim Burnout passiert, ist der langfristige Stress. Das heißt, wir haben dauerhaft Stress im Berufsalltag. Es ist nicht der kurzfristige Anruf vom Chef, das kurzfristige Projekt, sondern es ist die dauerhafte Belastung. Und wenn ich dann auf das Thema Geduld schaue, ist das tatsächlich ein Thema, wo ich an meinen Stressbewältigungsmechanismen ganz stark arbeite, denn ich denke sehr kurz getaktet ganz oft. Das heißt, selbst wenn man sich so ein Langziel macht, ne? Ich weiß, du bist ja auch sehr strategisch unterwegs, du machst einen 5-Jahres-Plan, der ist oft sehr abstrakt, da weiß man nicht, ob man das erreicht. Und aber man ist im täglichen Struggle, das heißt, man macht täglich etwas. Aber dieses Mittelfristige, das ist, glaube ich, wo man Geduld braucht. Und das ist wichtig für eine realistische Zielsetzung. Und da sind wir ganz stark in der Resilienz. Was ist eine realistische, optimistische Zielsetzung? Das heißt, was kann ich erreichen? Nehmen wir mal deinen YouTube-Channel. Wenn du sagst, ich möchte von heute auf morgen 2 Millionen Follower, dann ist das vielleicht unrealistisch. Du bist ungeduldig, es macht dich nicht glücklich. Aber wenn du diese vielen kleinen Schritte gehst, und das ist auch schon, was Bruce Lee gesagt hat, sind diese vielen kleinen Schritte, die zum Erfolg führen. Das ist das, was dich dann widerstandsfähig macht. Es gibt es auch zum Beispiel ganz spannend in der Glücksforschung, das langfristige und das kurzfristige Glück. Kinder machen übrigens im ersten Schritt nicht glücklich. Das kurzfristige Glück ist gar nicht so groß. Die Frau hat das.
Echt?
Ja, es ist ganz spannend in der Glücksforschung. Das heißt, du hast plötzlich Kinder und es ist ja nicht so, dass du jeden Morgen, wenn du Windeln wechseln musst, die Brotsachen machst, dass du ja mit einem breiten Lächeln in der Küche stehst und dich freust. Aber es ist ein langfristiges Glück. Es ist ein langfristiges Lebensglück. Du baust deine Legacy auf. Du hast ein Vermächtnis. Das gibt dir ein Grundgefühl des Glücks und der Zufriedenheit. Aber natürlich nicht das Präsente wie, du gehst in die Disco und gehst einen trinken. Da hast du dieses kurzfristige Glück.
Mhm. Delayed Gratification, ne? Dieser Marshmallow-Effekt quasi, dieses Experiment. Das halte ich auch immer wieder vor Augen, weil das brauchst du ja als Sportler gerade. Wenn du jetzt aktiv erfolgreich haben willst, musst du immer wieder verzichten und auf die Zukunft planen und da konsequent bleiben und dich nicht ablenken lassen, irgendwo quasi resistent sein mit den ganzen Verführungen, die sonst so da sind.
Also für die Zuhörenden, das Marshmallow-Experiment ist ganz spannend. Das hat man mit Kindern gemacht, wo man gesagt hat, du kannst zwei Marshmallows jetzt essen oder einen Marshmallow und du kriegst langfristig eine Belohnung, wenn du auf das zweite Marshmallow verzichtest. Und die quasi darauf verzichtet haben, sind geduldiger und auch später resilienter und auch erfolgreicher. Und das ist das Spannende, das, was ich auch mit Impulskontrolle gesagt habe. Wie stark kann ich einem Reiz widerstehen? Und das ist für mich so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Geduld und Resilienz. Das heißt, wie kann ich strategisch agieren, um körperlich gesund zu sein, um geistig gesund zu bleiben, um realistische Ziele haben, um das zu erreichen? Wenn ich jetzt sage, ich möchte nächste Woche einen Schwarzgurt haben, ist das relativ unrealistisch, von null anzufangen und dann auf Schwarzgurt. Aber wenn ich mir einen 10-Jahres-Plan mache und das dann runterbreche und sage, gelb, orange, dann kann ich das Ziel vielleicht realistisch erreichen, aber ich muss natürlich dranbleiben.
Okay, also würdest du sagen, Geduld ist die Ruhe, fokussiert bleiben zu können und an seine Zielen dran zu bleiben, während Resilienz sich mehr auf das konzentriert, nicht abgelenkt zu werden quasi, beziehungsweise nicht gestört zu werden von äußeren Reizen und da resistent, also eher so resistent zu sein, kann man das so ein bisschen?
Na, Resilienz ist für mich erstmal das Immunsystem der Seele und wie kann ich Krisen gesund bewältigen und vielleicht sogar gestärkt aus ihnen hervorgehen. Und da sind wir beim Beispiel von Caro. Caro ist das perfekte Beispiel, um zu sagen, okay, fetten Schlag ins Gesicht gekriegt, richtig tough. Und natürlich wirft sie das im wahrsten Sinne des Wortes kurz zu Boden. Aber wie gehst du jetzt mit dieser Krise um? Gehst du jetzt komplett in die Vermeidung der Situation? Du hast ein traumatisches Erlebnis und du vermeidest die. Und das heißt, jedes Mal, wenn du mit so einer Situation konfrontiert wirst, wirst du geschwächt sein. Du bist ängstlich, verängstigt und gehst in einen Rückzug. Wenn du dich dem aber stellst, sie wird daran wachsen. Sie hat erstmal so einen tiefen Schock, so ein, man nennt es dann das Tal der Tränen. Da ist sie jetzt quasi so ein bisschen drinne und da muss sie wieder raus. Und dann wird sie aber gestärkt rausgehen. Sie wird wissen, was hat sie falsch gemacht? Wie fühlt es sich an? Wie kann ich das vermeiden? Und wie gehe ich beim nächsten Mal ran?
Ja, und auf wen kannst du dich alles verlassen in deinem Umfeld? Das ist ein Impuls, der mir heute ganz bewusst geworden ist bei Caro. Ich habe halt gemerkt, ihr Freund ist 6. Dan im Karate. Der ist also schon richtig lange in der Kampfkunst unterwegs. Und jetzt stell dir mal vor, die Caro geht nach so einem Treffer oder nach mehreren Treffern immer wieder nach Hause. Und der Freund würde sagen, ja, bist ja selber schuld, wenn du hier in deinem Alter noch mit Kampfsport rummachst und so weiter. Und du kriegst es von deinen engsten Freunden, von deinem Partner mit, dann von deinen Eltern vielleicht, je nachdem, wer da halt großen Einfluss auch auf dich hat. Und da ist mir das bewusst geworden, dass auch ihr Umfeld extrem supportive war. Sprich, ich war sofort da und war 100% auf ihrer Seite und habe den Sparringspartnern gleich ermahnt, dass das einfach nicht in Ordnung war. Sofort ihr geholfen, Erste-Hilfe-Maßnahmen. Gestern hatte sie stark blutende Nase. Dann musste ich sofort ein Kühlpack auf ihren Nacken legen, habe ihr quasi Unterstützung gegeben, habe ihr erstmal diesen Safe Space wieder sofort ermöglicht, Ruhe reingebracht, habe gleich den anderen, weil da kamen dann auch ein paar und wollten auch helfen, aber damit da nicht so viel Wirbel entsteht, habe ich gleich gesagt den anderen, dass die erstmal weitermachen sollen. Die Musik lief eh weiter, die haben einfach ihr Training weiter fortgeführt. Ich war mit ruhiger Stimme bei ihr, habe auch gleich da mit ihr die notwendigen Dinge besprochen, damit sie einfach mal sich beruhigt in dem Moment. Da ist jetzt keine Zeit für Reflexion, wenn sie gerade selbst im Schock ist und da K.O. gegangen ist, sondern erstmal einfach ein bisschen leichter Körperkontakt, ruhige Stimme, Eis drauf, safe place erstmal organisiert. Im Nachhinein habe ich mit ihrem Freund telefoniert. Mit ihr hatten wir nochmal direkt Kontakt. Sie hat gemerkt, dass ich mich mit dem anderen noch auseinandersetze und mit ihm spreche, der für diesen Unfall mehr oder weniger mitverantwortlich war. Und somit habe ich heute mir darüber auch Gedanken gemacht, wie entscheidend oder wie wichtig auch das Team um einen herum ist im Bereich Resilienz. Das ist mir heute einfach nochmal super bewusst geworden. Deswegen würde ich gerne gleich mal mit dem Thema einsteigen, auch wenn es schon etwas spezieller ist. Und gerade habe ich ja auch schon sehr viele Gegenbeispiele gesehen. Du hast heute dieses positive Bild von Caro in deinem Newsletter direkt verfasst und finde ich super toll, dass wir uns genau darauf konzentrieren. Es gibt auch gleichzeitig viele Fälle, wo ich schon sehr oft beobachtet habe, derjenige kommt zum Beispiel zu uns zum Probetraining, hat ein super Erlebnis, meldet sich an, geht danach nach Hause, freut sich total, ist glücklich und die Frau sagt, bist du verrückt, was fällt dir ein? Du bist schon 60, wie kannst du noch mit Kampfsport anfangen? Dann kommt er und ist völlig geknickt und will das Handtuch schmeißen und nicht mehr ins Training kommen. Da hat man auch genau das Gegenteil schon festgestellt. Letztendlich hat unser Umfeld eine enorme Wirkung auf unser ganzes System und auch eben, wie man jetzt bei Caro gesehen hat, auch auf das Nervensystem. Also wir sind schon auch sehr komplex in einer Gemeinschaft. Natürlich können wir gerne gleich auch nochmal darauf fokussieren, was man individuell machen kann. Doch da dieser Punkt mir heute nochmal ganz bewusst geworden ist, wollte ich den auch gleich mal hier ranbringen und vielleicht auch den Zuhörern jetzt den Impuls geben, um mal zu checken, hey, was hast du eigentlich, welche Leute sind eigentlich in deinem Umfeld und geben dir immer Support, gerade wenn du mal hinfällst. Das ist, finde ich, eine wichtige Reflexion, die man sich immer wieder mal machen sollte, gerade wenn man sehr produktiv ist und ständig in seinem Workflow drin ist und immer Gas gibt mit Leuten, die da sind, wenn es dir gut geht. Und deswegen finde ich diese Erfahrung, die Caro gemacht hat, auch extrem wertvoll, um zu sehen, hey, wer war denn eigentlich jetzt da, als du auch hingefallen bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das haben wir oft im Geschäft. Und das ist eine Anregung, die ich hier gerne an die Zuhörer direkt mitgebe. Und dann gehen wir gerne auch noch weiter in das Feld rein, was man noch alles so im Bereich Resilienz, wie man die auch aufbaut. Weil es gibt ja auch Menschen, die haben das von Haus aus mehr und andere, die es von Haus aus weniger haben. Wir haben ja hier eine gewisse Genetik, die mit Sicherheit eine große Rolle spielt. Und ich bin so froh, dass es heutzutage das Feld der Epigenetik gibt, wo wir auch ganz klar sagen können, okay, alles klar, du hast gewisse Voraussetzungen, die du mitbringst, genetisch. Doch du hast auch einen massiven Einfluss auf den Hebel, den du bedienen kannst, nämlich im Bereich der Epigenetik kannst du auch einiges ansteuern, sodass du auch sagen kannst, okay, diese Frustrationstoleranz in dem Bereich hast du weniger, kannst sie aber damit auch wieder aufbauen, beziehungsweise diese, sag ich mal, negative Seite gar nicht erst zum Ausdruck kommen lassen und anders kanalisieren und. Also wir können jetzt einmal in die Richtung hinschwenken und sagen, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in die Situation komme, Resilienz zu benötigen. Das wäre ja wahrscheinlich so ein Feld, sprich, wenn ich einfach nur ein Ventil habe, wo ich dann einfach mal meine ganze Power auch rauslasse, weil wenn ich von Haus aus brutal hart trainiere, also richtig geile Trainingssessions habe und super entspannt jeden Tag in den Tag starte, dann ist halt auch, sag ich mal, etwas, was mich sonst triggert und was mich sonst nervös macht und belastet, vielleicht gar nicht mehr so eine große Belastung. Also einmal würde ich da ganz weit ausholen und sagen, hey, vielleicht gibt es einige Hebel, die man bedienen kann, um vielleicht auch einen gewissen Puffer zu haben. Das finde ich auch sehr spannend in dem Feld. Wenn ich immer auf den Anschlag quasi bin, wenn ich immer so lebe, dass ich voll ans Limit gehe, immer Maximum an Arbeitsleistung, Minimum an Schlaf, ich trinke wenig, bin schon eigentlich immer gereizt, Hauptsache ich funktioniere, dann kriegst du auch wiederum jeden geknackt. Also ich bin beispielsweise ein Mensch, der extrem viel Resilienz von Haus aus mitbringt. Das kann ich einfach sagen, weil ich in meiner Kindheit von meinen Eltern immer beobachtet wurde letztendlich und die mir das auch mitteilen. Du hast mich nie aus der Ruhe gebracht. Ich finde es auch ziemlich komisch, wenn Menschen plötzlich aggressiv werden oder so. Komisch im Sinne von, ich kann es oft nicht nachvollziehen, weil ich da ziemlich weit weg bin. Ich raste sehr selten aus. Das ist halt meine Genetik, aber da bin ich jetzt nicht überaus stolz. Letztendlich ist es einfach mir gegeben worden. Und gleichzeitig natürlich arbeite ich auch dafür, denn ich habe festgestellt, du kannst jeden knacken. Jeden. Egal, wie resilient du bist. Mit irgendwas knackst du jeden. Das lernst du auch im Kampfsport. Jeder ist auch irgendwo besiegbar. Das ist immer wieder hart. Hart fürs Ego, weil gerade im Kampfsport arbeitest du dafür, dass du immer stärker wirst, immer stärker wirst, immer stärker wirst. Und auch nach 20 Jahren merkst du, oh, wenn du auf einmal 3 Gegner hast, bist du trotzdem am Boden und kannst dich gar nicht wehren. Letztendlich kannst du jeden knacken, sowohl im physischen Sinne als auch im emotionalen Sinne. Und so öffnet sich dann auch das zweite Feld. Was kannst du tun, um deine Resistenz, deine Resilienz aufzubauen?
Mhm. Boah, ich habe jetzt ganz viel mitgeschrieben, weil da ganz viele schöne Sachen drin sind, die sich mit ganz vielen Modellen auch super erklären lassen. Ich würde mal anfangen mit dem Punkt, den du aufgezogen hast, gleich das soziale Umfeld. Und ich habe ja gestern quasi, stand ja mit Caro noch auf dem Parkplatz, bis sie dann abgeholt wurde von ihrem Freund. Und er war gleich mit Mitgefühl da, nicht mit Mitleid, sondern mit Gefühl. Er war empathisch zugewandt, hat sich um sie gekümmert, hat sie gleich abgeholt. Und hat sie bestärkt, hat sie in den Arm genommen, das heißt körperliche Nähe, Schutz und Geborgenheit gegeben und gleichzeitig aber auch humorvolle, motivierende Sprüche gebracht, die ihre Wirkung im positiven Sinne nicht verfehlt haben.
In dem Fall ist ja die humorvolle Art, ich kenne die beiden ja, die haben grundsätzlich einen sehr humorvollen Umgang miteinander, sprich er hat genau diesen Safe Space wieder aufgebaut, weil er nichts gemacht hat, was jetzt anders war plötzlich. Hätte er nämlich plötzlich keinen Witz mehr gemacht, wäre das sehr seltsam und dann würde er eine gewisse Spannung aufbauen in dem Feld.
Genau, und das ist auch zum Beispiel ganz wichtig, wenn man Resilienz anschaut. Viktor E. Frankl hat in seinem Buch Und trotzdem Ja zum Leben sagen auch gesagt, dass im Konzentrationslager, das er überlebt hat, Galgenhumor halt eine ganz wichtige Säule war. Das heißt, trotz dieser Hölle, die er durchlebt hat, hat er immer noch Witze gemacht und diesen Galgenhumor gehabt, weil das halt eine stärkende Säule war. Das heißt, darf man da nicht falsch verstehen, darf man richtig einordnen, das ist halt ein Bewältigungsmechanismus. Das heißt, wir haben einmal Ressourcen, das heißt, wir haben innerlich Ressourcen, wie wir damit umgehen und dann haben wir aber auch das soziale Umfeld, was du besprochen hast. Und dadurch, wie das Umfeld reagiert hat, das heißt einmal empathisch zugewandt, du fürsorglich, du das Verhalten auch nicht unsanktioniert gelassen hast, im Sinne, das steht jetzt im Raum und wird nicht behandelt, gab es auch ein Gerechtigkeitsgefühl. Es wurde halt eingeordnet. Und das ist natürlich für das Folgende total wichtig. Übertragen für Führungskräfte, die zuhören. Wenn ihr Fehlverhalten von Mitarbeitenden habt, korrigiert es in dem Umfeld, in dem es auch passiert ist. Das heißt, nicht hinter verschlossenen Türen. Die anderen müssen wissen, dass diese Ungerechtigkeit oder dieses falsche Verhalten, dass dem nachgegangen wird. Das ist total wichtig, auch für das Gefühl des anderen. Dann hast du noch etwas erzählt. Du hast zum Beispiel gesagt, du fährst nicht aus der Haut. Das hat viel mit Emotionsregulation zu tun. Und die Frage ist, wie bewusst bin ich mir meiner emotionalen Prozesse? Wie gut habe ich meine Emotionen im Griff? Und da spielt ganz, ganz viel rein. Du hast schon mal sowas gesagt wie Ernährung, ne? Wenn ich halt den Abend vorher gesoffen habe, total platt bin, kaum geschlafen habe, dann ist meine Reißleine sehr kurz, die Zündschnur. So. Wenn ich aber grundsätzlich sehr ausgewogen, ausgeglichen lebe, wenn ich weiß, was passiert jetzt gerade, wie kann ich das einordnen? Ist es jetzt das Fass zum Überlaufen oder habe ich so ein Fassungsvermögen, dass ich damit umgehen kann? Das heißt, Emotionsregulation ist ein ganz wichtiger Spannungspunkt. Und jetzt möchte ich auf den Punkt eingehen, den du im Kampfsport gesagt hast. Ich war dass man jeden zum Kippen bringen kann. Und ich war Ausbilder am Ausbildungszentrum der Vereinten Nationen in Hammelburg und habe die einsatzvorbereitende Ausbildung mitgeleitet, und zwar auf der Station Geiselnahme, Geiselhaft. und zwar für Nicht-Geheimnisträger. Das hieß, alle, die dort teilgenommen haben, es gibt das auch für Spezialkräfte, alle, die dort teilgenommen haben, durften alles sagen. Die mussten keine Geheimnisse für sich behalten, weil es gab nichts, was relevant ist. Das wurde mit vielen psychologischen Betreuern überwacht. Und es war immer wieder erstaunlich, obwohl die Leute wussten, was passiert. Es war kein Geheimnis. Die wussten, heute ist der Tag, Station Geiselnahme, Geiselhaft. Es gab eine Einordnung über die Einschränkungen der Rechte und dann wurden die gefangen genommen. Und ich war halt verantwortlich für den Rollenspielerzug. Das heißt, meine Soldaten waren dann alles Schauspieler, die Geiselnehmer wurden. Und ganz viele Leute sind an unterschiedlichen Punkten an dieser Ausbildung zusammengebrochen. Das heißt, wir haben einfach mal mit Stresssituationen, mit Stresshaltungen gearbeitet. Also einige kennen vielleicht sowas wie Plank oder Wandsitzen etc. Das heißt Kräftigungsübungen, die uns einfach an die körperliche Belastung bringen, die körperlich gefährden, aber belastend sind. Und dann kamen Vernehmungssituationen. Und es war interessant, wie viele Leute in diesen Situationen zusammengebrochen sind und an den unterschiedlichsten Stellen. Ebenso kenne ich es von den Spezialkräften, die ja auf Herz und Nieren, also zum Beispiel Kommando-Spezialkräfte, die werden auf Herz und Nieren an allen möglichen Punkten geprüft. Aber an bestimmten Punkten brechen Leute im psychologischen Test zusammen etc. Das heißt, wir haben unterschiedliche Punkte, an denen unsere Resilienz zusammenbricht. Und für mich ist die Steigerung der Resilienz zu erkennen, wo sind meine Kipppunkte, wann explodiere ich, wann verliere ich die Kontrolle, wann kann ich nicht mehr, wann breche ich zusammen. Und das ist das Spannende jetzt, wenn ich den Ball zurückspiele, Richtung Kampfsport, wenn du halt Trainer und Coach bist, wo siehst du, wo sind die Bruchstellen, wo sind die Schwachstellen, wann erkennst du, der ist zu aggressiv, der hat seine Emotionen nicht unter Blick, der hat das Gleichgewicht nicht, der hat die Kontrolle nicht, ja, wie erkennst du im Kampfsport die Resilienz?
Ah, super spannend, ich sehe es ja an mehreren Punkten, vor allem physisch. Ich erkenne das insbesondere physisch, wenn ich merke im Sparring, dass da ist es quasi der größte Stress wird im Sparring zugesetzt, weil du kämpfen sollst. Bei uns in der Kampfkunstschule, wir haben circa 900 Mitglieder, machen so eine Handvoll Leute machen Wettkämpfe. Das heißt, bei uns geht es nicht um den Wettkampf selbst, sondern um insgesamt die persönliche Entwicklung. Das ist bei uns im Fokus. Und dennoch machen wir Sparring. Obwohl wir persönliche Entwicklung haben, haben wir so einen gewissen Wettkampfcharakter in fast jedem unserer Kurse. Weil du genau dort sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum aufbauen kannst. Im Sparring, wenn du unter maximalem Stress stehst, weil der andere gegen dich kämpft, passieren genau die Dinge, die man unter Stress beobachtet. Und ich bin oft einfach außenstehend als Coach im Raum und beobachte die Leute im Sparring. Was sind für mich Zeichen, dass sie außer Kontrolle sind? Eines der Hauptzeichen ist, dass ich merke, die gehen gar nicht in Verbindung mit dem Gegenüber. Sprich, wenn sie Der Gegner beispielsweise deckt sich, dreht sich schon weg und die Leute schlagen immer noch drauf. Das ist ein No-Go, das sollte man nicht machen. Man macht es, weil wir arbeiten ja, wir spielen mit diesem Feuer. Letztendlich müssen die daran auch trainieren. Das passiert, aber wenn ich das sehe, denke ich mir, boah, da ist gerade nicht die richtige Energie in dem Sparring. Es ist nicht das, was ich eigentlich vermittle. Es kann nicht sein, dass wenn sich ein Mensch wegdreht, du noch draufschlägst, dann merkst du mal, was da gerade passiert. Das ist auch völlig unnatürlich. Das würden die auch unter normaler Belastung nie machen. Das heißt, wenn die nicht gestresst werden, würden sie das nie machen. Was sehr interessant ist, man muss mal eine Videoaufnahme machen und das denen zeigen. Und dann würden auch der dann eben zuschlägt, wäre geschockt, was da eigentlich passiert. Dass da jemanden einfach einschlägt, der eigentlich sich wegdreht. Das sieht er gar nicht. Im Sparring merkt er das gar nicht. Wirklich wie so ein Tunnel. Er sieht das nicht. Er ist dem nicht bewusst, dass er gerade auf jemanden schlägt, der sich aktuell wegdreht. Und da erkennt man natürlich auch den fortgeschrittenen Kampfsportler. Der würde das von Haus aus nicht machen im Sparring. Fortgeschritten meine ich meistens tatsächlich viele Jahre an Training, die es braucht, bis man unter Stress da diese Resilienz quasi aufbaut, um die Übersicht zu bewahren. Ähnlich wie das mit der Verbindung zum Gegenüber ist die Verbindung zum Trainer. Wenn ich merke, ich rufe zum Beispiel rein, lauf rechts rum, mach links, rechts und so weiter. Wenn ich denen die Kombinationen oder so reinrufe oder die Laufwege und wenn ich merke, dass der gar nicht auf mich reagiert, früher dachte ich, der trotzt jetzt und macht einfach sein eigenes Ding, weil er glaubt, dass er es besser weiß. Heute weiß ich, dass er mich einfach gar nicht hört. Der hört mich überhaupt nicht. Ich sag, mach die Deckung hoch. Und früher dachte ich, ja, der ist einfach, früher war ich selbst dann als Coach nicht mehr resilient und habe dann gesagt, ey, warum macht er nicht, was ich sage? Der hat das wirklich nicht gehört. Und heute, wenn ich diese Zeichen sehe, dann bemerke ich, dass ein übermäßiges Stresslevel da ist, mit dem er nicht umgehen kann. Das heißt, das Stresslevel ist ja in Ordnung, aber wenn es ein Übermaß annimmt, dann kann er damit nicht mehr umgehen. Und heute habe ich deshalb so ganz spontan, das war so aus dem Bauch heraus, weil ich mir gerade nach diesem Vorfall mit der Caro, wollte ich insbesondere im Sparring ein paar Korrekturen reinbringen. Eine der Korrekturen war, dass ich geschaut habe, dass die Frauen unter Frauen Sparring machen, die mittleren Gewicht Leute im Mittelgewichtsbereich bleiben und die Schwergewichte mit dem Schwergewicht machen. Das war eine der Kontrollen, weil dadurch passiert es halt einfach von Haus aus nicht, dass das Stresslevel eventuell zu hoch wird für eine der Personen. Und das nächste, was ich heute gleich reinbringen wollte, habe gesagt, ey, hört ihr mich überhaupt? Hört ihr die Musik? Ich habe es noch ein bisschen spielerischer gemacht, weil das Spielerische senkt sofort das Stresslevel. Sprich, eine gute Methode, mit Stress umzugehen, ist spielerisch zu bleiben, den Fokus auf das spielerische Element zu lenken. Du siehst ja auch bei sehr erfolgreichen Leuten, die ich gerne beobachte und die finden irgendwann mit diesem ganzen Struggle, mit dem Grind auf einmal ein Spiel und sehen das, akzeptieren diesen Zustand, dass das Unternehmertum einfach stressig ist. Habe ich erst vor 2 Tagen war die Ehefrau von dem Hormozi, Alex Hormozi, hat in einem Podcast genau das so wiedergegeben. In meinen Worten hat sie gesagt, dass sie einfach nur besser wird, mit dem Stress umzugehen. Sie wird nicht irgendwie besser im unternehmerischen Sinne in dem Sinne, sondern sie wird einfach besser, weil sie das akzeptiert, dass es einfach Teil dessen ist und den Weg dann genießt. So wie gute Profisportler diesen Struggle genießen. Die sind gar nicht so sehr auf das Siegen aus und dann, wenn sie gewinnen, feiern die gar nicht viel, sondern gehen schon direkt. Das ist so typisch für die großen Legenden des Sports, zum Beispiel im Basketball, Kobe Bryant, Michael Jordan und so weiter. Wenn die gewonnen haben, die haben sich kurz gefreut und das war's. Dann war schon gleich das nächste Trainingsprogramm auf dem Schirm, weil deren Weg war das Ziel. So, die bringen also von Haus aus ein gewisses spielerisches Element da rein, weil sie dann auch ein Verlieren gar nicht so schlimm empfinden. Ah, okay, dann muss ich ja an der Stellschraube wieder arbeiten und sehen das, den ganzen Prozess. Und somit zurück zu dem Thema, heute im Sparring wollte ich dieses spielerische Element auch beibehalten. Und das Thema, dass man sein Umfeld auch wahrnimmt. Ich habe dann wirklich im Raum, bevor es noch eskaliert ist, idealerweise, weil wenn es dann erstmal die Spannung sehr stark ist, hören die mich ja dann wieder nicht. Deswegen habe ich, sobald das Sparring angefangen hat, und wir waren eine volle Matte, ziemlich viele Leute heute im Kurs, und dann habe ich gesagt, hört ihr die Musik? Immer wieder. Habe ich dann in den Raum gerufen, hört ihr eigentlich noch die Musik? Die Musik war auch eine recht entspannte Musik, also es war so eine ganz gechillte, so Reggae-artige Musik mit einem gewissen Flow, habe ich einfach auf Spotify Flow, Jiu-Jitsu, irgendwas eingegeben. Das heißt, die Musik war von Haus aus, hatte so einen gewissen Flow, einen Singsang. Und ich wollte damit einerseits durch diese Art von Musik den Raum beeinflussen und in ein spielerisches Element reinbringen. Und gleichzeitig wollte ich, dass die Teilnehmer diese Musik auch hören, sodass sie meine Ansprache hören, die Musik hören, ihr Umfeld wahrnehmen, ihr Gegenüber wahrnehmen. Das sind so die großen Punkte, wie ich erkenne, ob da gerade zu viel Stress im Raum ist, sprich eine Stress, die nicht überwältigt wird, nicht bewältigt wird, oder ob man noch alles im Griff hat. Das ist ein großer Aspekt, den ich beobachten kann. Der nächste Aspekt, der ist mir nämlich auch heute im Kurs aufgefallen, in einem anderen Kurs. Und dort war es nämlich so, in dem Kurs wiederum ist mein Vater mit einem anderen Business Coach, sind die so zusammen im Sparring, die haben Jiu-Jitsu gemacht in dem Kurs. Und beide Köpfe waren knallrot. Also das war, Jiu-Jitsu ist so der Griffkampf quasi, so ähnlich wie Judo. Das Brazilian Jiu-Jitsu ist viel am Boden. Es fängt also wie im Judo im Stand an, aber dann ist man hauptsächlich am Boden. Wer ist auf dem anderen? Wer kontrolliert den anderen? Und da passiert es häufig, dass einer, der unten liegt, insbesondere besonders angespannt ist, aber auch der, der oben ist, hat oft zu viel Spannung im Körper. Und da siehst du dann vor allem auch die roten Köpfe. Und insbesondere, wenn Leute auch über 50, über 60 sind, möchte ich diese roten Köpfe ganz besonders vermeiden, weil das einfach auch nicht gesund ist, wenn der Kopf die ganze Zeit auf Dauerspannung ist und dann die Durchblutung minimiert wird. Und entsprechend ist einfach eine Gefahr ab einem gewissen Alter erst recht. Für die technische Entwicklung auch, also auch junge Menschen, auch für die ist es wichtig, dass sie keine roten Köpfe dauerhaft haben. Da ist es aber eher im technischen Bereich. Bei Erwachsenen oder Älteren, Leuten im besten Alter, sage ich immer, da muss man nochmal gesundheitlich besonders drauf achten. Das heißt, da habe ich dann wiederum die ganze Zeit reingerufen. Da habe ich dann wirklich auch den Namen gerufen, damit die wirklich auch hören. Das war in dem Fall so eine didaktische Geschichte. Ich habe dann wirklich immer wieder meinen Vater gerufen und den anderen habe ich bei Namen gerufen, damit die wirklich, wirklich auch hören und einfach nur atme durch. Die Atmung fokussiert, dass die ruhig atmen, egal ob die unten liegen oder oben liegen, ob die im Angriff sind oder in der Verteidigung sind, dass sie unbedingt ruhig atmen, denn über die Atmung würden sie insgesamt auch die entsprechende Haltung einnehmen. Also das kann man natürlich auch komplett andersrum fokussieren. Man kann auch auf die Haltung eingehen und sagen, hey, mach dich breit wie ein Gorilla, stell dich ordentlich hin oder geh auf deine, ja, in die Position. Das könnte man auch über die Haltung ansteuern. Ich gehe gerne über die Atmung, aber das ist letztendlich so eins, Haltung und Atmung. In dem Fall habe ich gesagt, schau, dass du richtig atmest, wenn du unten bist, weil dann nimmst du plötzlich eine bessere Position auch ein und steuerst deine Muskeln ganz anders an. Also Atmung ist, da merkt man diese Kurzatmigkeit bei Leuten, die unter Stress stehen. Und das ist ein wunderbares Tool. Und dann kommen wir eben gleich zu den Methoden. Jetzt waren da ganz viele Elemente drin, von der Musik im Sparring bis zu der Verbindung zum Gegenüber, als auch jetzt eben dieses Feld. Und wo sind da die praktischen Tipps? Die sind mir dann auch besonders wichtig, dass man, auch wenn man jetzt zum Beispiel diesen Podcast anhört, dass man einfach mal kurz einmal durchatmet. Hier habe ich einige Atemausbildungen hinter mir. Durch Kampfsport bin ich da sowieso schon voll im Thema drin. Doch was kannst du dafür für deinen Alltag mitnehmen, ist ja die Frage. Und es ist relativ simpel. Man kann daraus ein riesen komplexes Ding machen. Man kann auch sein Leben lang Atmung studieren und das ist auch definitiv wertvoll. Doch jetzt mal ganz pragmatisch, was kannst du davon mitnehmen? Wenn du etwas länger und, ich sage immer, warme Luft ausatmest, also quasi wie ein bisschen wie so ein Seufzen, etwas vielleicht länger, wie ein Loslassen, wenn du abends auf die Couch fällst quasi, so dieses so stöhnend warme Luft quasi. Man kann auch die Hand davor halten vor seinen Mund, dass man warme Luft rausgibt. Zumindest ist das die Idee. Klar, wenn du voll im Stress bist, wird es dir nicht möglich sein, warme Luft rauszugeben, aber wenigstens mal normal einatmen wieder und in die Richtung lenken, bevor man da eben das komplette Gegenteil wäre, dieses Pressen, Pressen, Pressen. Das wäre das Hardcore-Gegenteil. Und das andere Gegenteil ist, dass man eben so stockend ausatmet und kurz ausatmet. Oder wenn man Luft rauspustet, ist das auch schon ein bisschen schwierig. Es ist gut als Ventil, auch mal Luft rauszulassen, wie zum Beispiel oder, na ja, das ist schon, war schon wieder fast warm, das war wieder gut, aber wenn du so machst, wenn du so ein bisschen aggressiv, da baust du dich fast eher auf, also dann gehst du schon wieder hoch von der Anspannung. Das sind so richtig coole Mittel, würde ich sagen, wie man das trainieren kann. Da will ich noch einen Schwenk machen und dann gebe ich gerne da wieder das Wort zu dir, Danny. Einen Schwenk noch zum Montag, montags ist immer mein Tag, wo ich bei meinem Pferd bin. Ich bin da in so einer Reitbeteiligung und bin dann sehr aktiv mit dem Pferd, weil ich da auch in einem Reitkurs bin, beziehungsweise wir machen dann vor allem auch Bodenarbeit. Mir geht es insbesondere um die Kommunikation zum Pferd. Und bei der Kommunikation zum Pferd lerne ich extrem viel, gerade auch allgemein in der Kommunikation, weil die sind zu 100% bei dir, ja, zu 100%. Die haben dich schon 10-mal gescannt, bevor du die überhaupt wahrnimmst. So, es ist immer wieder überraschend. Ich gehe so in die Nähe. Erstkontakt ist immer ganz interessant bei Pferden. Der ist sehr spannend. Und die haben mich schon längst alles durchgescannt. Die kennen sofort mein ganzes meinen ganzen Seelenzustand haben die in einer Momentaufnahme, während ich erstmal dann erst checke, weil die dann so einen super Spiegel herhalten, was eigentlich mit mir los ist. Das ist ein Thema. Und das andere ist, da hatte ich dieses Erlebnis nämlich, deswegen komme ich gerade drauf, mit der Atmung. Wir waren in dem Fall, war ich reiten, hatte ich eine Reitstunde, dann war ich im Schritt und dann war ich im Trab, also etwas schneller. Und es hat, wenn ich dann vom Trab wieder in Schritt will, geht das manchmal so ein bisschen holprig. Und manchmal genau richtig. Wenn ich komplett connected bin und da ist die Atmung das Element, was uns primär verbindet mit dem Pferd. Und wenn ich dann vom Trab einmal genau in dem Moment, wo ich mich hinsetze, auch genau dieses Ding reingebe, auch diesen Impuls, boah, das war dann so die Reitlehrerin, die ist dann sehr aufmerksam, die kennt sich natürlich damit extrem gut aus, die beobachtet es halt gemeint, ah, das war jetzt perfekt, das war jetzt genau richtig. Dann hat sie das sofort gelobt und hat das gefördert, dass ich genau so mit dem Pferd auch arbeite, um es vom Trab in ein langsameres Level, in den Schritt wieder reinzubringen. Und somit begleitet mich Atmung permanent und finde ich sehr spannend, hier gerade auch die Brücke zum Arbeitsleben. Es ist glücklicherweise auch heutzutage immer populärer, dass man mit Breathwork sehr viel anstellt. Menschen gehen in Yogakurse und spezielle Atemkurse, wo das wieder in den Fokus kommt. Und ich bin total dankbar, dass unser Bewusstsein in der heutigen Zeit gerade auch der Atmung wieder Raum gibt.
Ja, super. Ich habe ganz, ganz viel mitgeschrieben, weil es gibt total viele spannende Analogien. Ich steig mal da ein, wo du angefangen hast. Und zwar, dass dieses bestimmte Resilienzlevel oder Stresslevel bei Kampfsportlern erst dann ist, wenn die wirklich mehrere Jahre dabei sind. Und das merke ich ja zum Beispiel, dass ich ja auch immer eine Angst vor Schlägen habe, wenn die kommen oder bestimmte Tritte, dass ich die nicht gleich so nehme wie erprobte MMA-Kämpfer, die einfach so eine Schmerztoleranz ja auch schon haben. Ist ja auch interessant zum Beispiel, dass das Gehirn von Kampfsportlern auf Schmerzen nicht mehr reagiert als Signal, dass die wirklich im Wasser des Bootes abgestumpfter ist, weil das Gehirn diesen Schmerz nicht mehr so wahrnimmt. Und was aber neben diesem Aspekt ist, ist ja, dass die eine Handlungssicherheit erlangt haben in diesen Situationen. Und da würde ich einfach ganz kurz nochmal meine Erfahrung aus Militär mitbringen, da ich ja bis auf Zugebene, das heißt bis so auf 60 Mann, Gefechtsverbände mit ausgebildet habe. Und das ist das Spannende, ne? So ein Wehrpflichtiger, der muss erstmal lernen, wie man einen Schuh zubindet und wie man die Waffe richtig rumhält, bis man dann irgendwann ein Ausbildungslevel von Zeit- und Berufssoldaten entwickelt, wo die unter Beschuss klar reagieren. Das heißt, was schon Friedrich der Große eingeführt hat, war ja Drill. Das heißt, unter bestimmten Situationen die Waffe blind beherrschen. Das heißt, die beherrschen ihr Handwerkszeug unter allen möglichen Sachen. Das heißt, was man zum Beispiel in einer sogenannten ABC-Schutzausbildung lernt, wie man die Gasmaske innerhalb von 4 Sekunden aufsetzt. Egal, ob es dunkel ist, ob es hell ist, man weiß, wo die ist, man beherrscht Sachen blind. Das kriegt man durch Routinen rein. Das ist, was man im Kampfsport ja auch oft hat, was du sagst, okay, man macht Schattenboxen, man macht ganz viele Wiederholungen. Oder wie hat Bruce Lee gesagt, ich habe nicht Angst vor dem Kampfsportler, der 10.000 Tritte beherrscht, sondern der einen Tritt 10.000 Mal gemacht hat. Das heißt, das Blinde beherrschen bestimmter Abläufe, um die dann in Stresssituationen aufzunehmen. Und was ich dann gelernt habe, auch in der Ausbildungsvorbereitung, ist, du musst die Leute reinführen. Und das ist so dieser Grundsatz, train as you fight and fight as you train. Das heißt, du musst die Szenariendarstellung so realistisch wie möglich machen, um in dem Modus dann zu funktionieren. Und das ist auch so meine Einsatzerfahrung, dass die Leute entgegen dem, was man denkt, dass sie in einer Krisensituation zusammenbrechen, gar nicht passiert. Das heißt, wenn man das gut eingeübt hat, funktioniert so eine Gruppe, so ein Zug tatsächlich extrem effektiv. Es gibt so ein, zwei Leute, die plötzlich überfordert sind. Das ist dann spannend, danach zu schauen, woran hat das gelegen. Aber das ist ja ganz stark so. Und dann hast du vorhin noch die Situation, wir haben das vorhin geschildert, wie du auf mich zugelaufen bist. Und jetzt gibt es die klassischen drei Fs, die man in so Stresssituationen hat. Fight, freeze and flee. Also zu Deutsch, kämpfen, fliehen oder starre. So, und das kann von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Normalerweise bin ich ein Kämpfertyp, in dem Fall kommt halt ein Kickbox-Weltmeister auf mich zugerannt. Ich wusste, ich bin nicht schnell genug, ich wusste, ich kann nicht kämpfen, das heißt, ich stand wie eine Salzsäule da. Ich bin erstarrt. Und das ist ein typisches Beispiel für, wie reagiere ich in Stresssituationen. Jetzt übertragen auf das reale Leben, weil das ist jetzt wirklich so der Säbelzahntiger, der Bär kommt auf mich zu in der Wildnis und wie funktioniert jetzt mein Gehirn, mein ganzes System? Jetzt haben wir im Arbeitsalltag ja trotzdem Burnout und wir haben Stress, aber wir haben eigentlich keinen Säbelzahntiger. Aber was passiert? Der Chef läuft an der Tür vorbei, ich bin unter Strom und entweder, ich werde gleich aggressiv, ich komme mit dem Situation nicht, was macht denn der schon wieder hier und gehen Sie doch weiter? Oder ich verstecke mich hinterm Schreibtisch, das heißt, ich mache, oder ich stelle mich tot, Totmannstellung, oder ich verpiesele mich ganz schnell in die Kaffeeküche, dass er mich nicht findet. Das heißt, diese Reaktionsmuster auf stressige Situationen, so archaisch die sind immer noch gleich.
Das ist total spannend und will aber hier auch gleich mal eine Sache mit reinbringen, weil du vorhin von Routinen gesprochen hast. Und ich muss da unbedingt noch das Gleiche jetzt mal das Thema ein bisschen aufspalten. Einmal für die Fähigkeit im Kampf selbst brauchst du eben Routinen, um zum Beispiel mit Schlägen umzugehen, zu wissen, okay, immer wenn du den Schmerz kassierst auf dem Low-Kick, zum Beispiel jemand gibt dir so einen Tritt auf dem Bein, du hast Schmerz, dann ist es für mich automatisch, alles klar, der Schmerz ist wieder da, ich muss meine Auslage wechseln, gehe ich auf die andere Bein, dann ist da wieder, brauche ich keine Angst mehr haben vor dem nächsten Schmerz beispielsweise und dann gehe ich meine Abläufe durch und das ist eigentlich das, was man dann einstudiert, damit man handlungsfähig bleibt, wird oder bleibt, sprich beim Militär oder beim Kampfsport. Jetzt passiert's, jetzt spreche ich vor allem an die Experten. Das ist ein Impuls, insbesondere an die Experten in einem Feld, die schon eine Resilienz aufgebaut haben. Mit Sicherheit, da hat mein Kampfsportcoach hat da super schöne Wordings, der sagt, hey, jeder von euch, der spricht immer so, um sich selbst auf Augenhöhe zu bringen mit seinen Teilnehmern. Da finde ich sehr schön, wie er das gesagt hat. Er hat gesagt, jeder von euch ist Schwarzgurt in irgendwas. Ich bin halt Schwarzgurt im Jiu-Jitsu, sagt er. Aber du bist Schwarzgurt als Resilienztrainer, Danny. Dann der Zuhörer ist Schwarzgurt als Manager von einer Firma. Der andere Zuhörer ist Schwarzgurt als Mutter von drei Kindern und so weiter. Also letztendlich hat jeder seine Bereiche, in denen er sehr stark ist und wahrscheinlich dadurch auch sehr resilient ist und mit gewissen Stresssituationen super gut umgeht. Ich denke mir das sehr oft bei gewissen Personen, beispielsweise eben, das mit meiner Mutter ist ein gutes Beispiel, ich habe ja selbst zwei Kinder, ja, und ich finde das immer richtig cool, mit denen zu spielen und denke mir, wenn ich dann den ganzen Tag draußen bin, dass ja meine Frau gar nicht so resilient sei, denke ich mir im ersten Moment, ja, weil sie schon ein bisschen die Krise kriegt nach so 10 Stunden mit den Kindern und dann schnell reagiert, weil mein Sohn, der hat richtig viel Feuer, und dann aber, wenn ich dann mal in der Rolle bin, nach einer halben Stunde gebe ich schon sozusagen auf, weil der hat einfach viel PS, der hat richtig viel Power, mein Sohn. Und da wird mir dann bewusst, wie sie eigentlich sehr resilient ist in ihrem Feld. Sprich, sie ist Black Belt als Mutter, andere sind Black Belt als Unternehmer, andere sind Black Belt in ihrem Fach. So, da hast du also grundsätzlich die Fähigkeit oder eine extrem hohe Resilienz in deinem Feld. Jetzt wollte ich deswegen hier nochmal das Ganze aufspalten, dass man nämlich, mir geht es ja häufig auch darum, was kann die Person aus dem, was sie im Training lernt, in ihren Alltag übertragen? Das ist jetzt der Punkt, weil es gibt auch sehr gute Black Belts im Kampfsport, die im Alltag ausrasten. Das macht doch, jetzt ist doch eine sehr spannende Frage. Du hast also Black Belts im Kampfsport. Die rasten im Kampfsport nie aus. Du kannst auf die drauf kannst die würgen, der bleibt cool. Dann geht der raus und irgendwas macht den unruhig und der kriegt völlig, wird der pure Choleriker auf der Arbeit, im Büro beispielsweise. So, jetzt musst du dir doch mal die Frage stellen, wie kann das sein, dass der Black Belt in dem einen Bereich, also sprich der Resilienz-Black Belt meine ich jetzt, wie kann das sein, dass die Person, die so resilient ist auf der Arbeit, so resilient ist mit den Kindern, so resilient ist hier, bei einem anderen Feld plötzlich völlig panisch-hysterisch wird? Also muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, die Erfahrungen von einem Bereich in den anderen zu übertragen. Ha, und das ist sehr, sehr spannend. Und hier ist mir heute sehr bewusst geworden, oder heute meine ich heutzutage, sehr bewusst geworden, wie wichtig es ist, stets am Lernprozess involviert zu sein. Denn nur so hast du die gewisse Neuroplastizität, die du aufbaust, um die Verbindung aufzubauen, beispielsweise die Verbindung zwischen der Atmung beim Pferd aufzubauen. Okay, du hast gerade ein hohes Tempo auf der Arbeit, du schaust die ganze Zeit auf dein Handy, bist in Kontakten mit WhatsApp, Social Media mache ich ja auch sehr viel mit YouTube und sonst was, bin da voll drin, dann ruft mich jemand an, dann muss ich noch mich um die Kinder kümmern. So, das ist also nicht nur Trab, das ist ja schon oft Galopp, was man im Alltag hat. So, wie schaffst du das, von diesem Level runterzukommen? Also diese Verbindungen aufzubauen zwischen zum Beispiel dem Reiten und dem Leben und der Kampfkunst und dem Leben und quer durch. Und das geht nur, wenn du auch dein Gehirnaktivität stets hochhältst. Das heißt, egal in welchem Feld du bist, du musst dich fortbilden in anderen Feldern, beziehungsweise in deinem Feld wirst du oft betriebsblind und du denkst, du kannst das halt schon und bist ja schon resilient. Und das ist, da wird dann, kommt dann eventuell eine kleine Arroganz ins Spiel und die wird immer hart bestraft. Das heißt, in dem Moment, wo du denkst, du hast das alles im Griff, könnte es sein, dass du vielleicht schon auf dem absteigenden Ast bist. Und das finde ich ziemlich spannend, diesen Gedanken, dass wir hier gerade auch mit so einem Podcast auch nochmal in die Tiefe gehen und das Bewusstsein aufbauen, Routinen zu etablieren. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Punkt. Routinen zu etablieren, die nicht nur die Resilienz in einem Feld aufbaut, wie zum Beispiel beim Kampfsport, beim Militär, beim Job, sondern die Routine aufbaut, seine Neuroplastizität anzupacken und stets neue Impulse wieder zu nehmen, um die anderen auch wieder, das befruchtet sich dann quasi gegenseitig. Und diesen Impuls will ich unbedingt hier auch nochmal stark in den Fokus bringen, so als Beispiel, noch als finales Beispiel dazu, dass man auch nochmal was Bildliches im Kopf hat. Zum Beispiel mache ich immer wieder so diese Spiele, ich bin da so vorne vor dem, als Trainer vor der Gruppe, dann mache ich Hampelmann als Aufwärmen und dann mache ich Hampelmann mit überkreuzten Beinen, danach mache ich den Hampelmann mit Armen, machen was anderes als die Beine, dann machen die Arme wieder das, was die Beine gemacht haben und die Beine machen was Neues und so weiter. Ich gebe da neue Impulse rein und für den Teilnehmer wirkt es so, als ob ich der Koordinationsexperte wäre und die tun sich schwer. Mir ist allerdings bewusst, dass den eigentlichen Benefit gerade die Teilnehmer haben, weil für mich ist es was, ich habe halt diese Abfolgen schon im Kopf, ich habe die halt schon ein paar Mal, aber der Prozess in dem Moment, wo du dich umstellen musst auf was Neues, der Prozess ist die Sache, die wir fokussieren müssen. Und das ist, glaube ich, das Ding der letzten Jahre, in dem ich mich vor allem auch als Unternehmer immer mehr identifiziere und mich orientiere an anderen erfolgreichen Unternehmern, die insbesondere den Prozess hier in den Vordergrund bringen.
Ja, da würde ich gerne auch nochmal reingehen, weil das ganz spannende Sachen sind. Also du hast ja die Sachen gesagt, okay, du bist ein Black Belt im Training, aber dann bringt dich irgendwas aus. Das heißt, deine Frau macht nur eine spitze Bemerkung als Beispiel und dann fährst du aus der Haut. So, und das ist ja das Spannende, wenn wir so anschauen, was beeinflusst unsere Resilienz. Also wenn wir zum Beispiel an psychologische Grundbedürfnisse rangehen, wenn das innere Kind getriggert wird, wenn es da irgendwas gibt von emotionaler Selbstbehauptung, Selbstwertgefühl, wenn das plötzlich durch deine soziale Interaktion getriggert wird, dann verliere ich halt die Beherrschung. Wenn ich aber weiß, im Sparring, im Training, mein Gegenüber, der hat sowieso Respekt vor mir, hat Anerkennung, hier gibt's Regeln und ich habe ein gewohntes Setting, dann sind diese ganzen trainierten Stresssituationen gerade gar nicht stressig. Aber wenn ich in meinem sozialen Umfeld Auslöser erlebe, die einen wunden Punkt, einen psychischen wunden Punkt zum Beispiel duschieren, und ganz oft sind wir denen dem gar nicht uns bewusst. Wir wissen gar nicht, was mit uns passiert. Das heißt, die Emotionen übernehmen die Kontrolle, ohne dass wir bewusst wissen, was überhaupt passiert. Das ist ein ganz starker Faktor. Und dann hast du noch was Schönes gesagt mit dem Thema Anpassungsfähigkeit, Neuroplastizität. Und du hast auch gesagt, dieses unterschiedliche Training. Und was ich im Sparring ja total cool finde, wenn wir Partnerwechsel machen, dass jetzt kann ich die kleine Caro haben, die kann aber die kleine nervige Biene sein, die mich immer wieder sticht. Das heißt, ich mit meinen schweren, langsamen, vielleicht kräftigen Schlägen, die weicht einfach aus und schon habe ich drei kleine Punches woanders sitzen. Dann habe ich, nehmen wir mal den Jacobo, der punktuell genau, zielgenau immer trifft. Dann habe ich wen anders. Das heißt, ich habe unterschiedliche Charaktere, die unterschiedlich kämpfen und mich ja auch unterschiedlich unter Stress setzen. Das heißt, beim Sorin weiß ich, habe ich schon zwei, drei Backkicks kassiert. Die tun scheiße weh. Da muss ich da aufpassen. Aber ansonsten ist er nicht so schnell. So. Und so kann man das hervorragend auf das Leben übertragen, denn ich habe unterschiedliche Stresssituationen, privat, beruflich, in meinen unterschiedlichen Umfeldern. Ist die Schwiegermutter triggert mich mit ihren ein, zwei Sätzen, die weiß genau, wo sie reinstechen muss, die kennt genau die Wunde, vielleicht weiß es auch nicht. Der Schwiegervater, der Bruder, große Bruder, wir sind beide kleine Brüder, wir wissen auch, wie man große Brüder ärgern kann. Das ist quasi in der Jobbeschreibung schon mitgeliefert und genauso wissen die aber, wie sie zurückhauen können. So. Und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Spannende an der Resilienz, dass wir erkennen dürfen, wo sind unsere Schwachpunkte in den jeweiligen Situationen, um da halt ranzugehen. Übertragen auf Unternehmen, und das hast du gerade gesagt, wir sind in einer VUCA-Welt, wir sind in einer Polykrise, in einer Stapelkrise. Und in dem Newsletter, du hast ihn ja vorhin auch gelesen, habe ich ja gesagt, okay, es gibt halt immer ein Auf und Ab. Es springt ein Kunde ab, es zahlt ein Kunde nicht rechtzeitig. Jetzt hatte ich gerade einen Cashflow-Delay, das heißt, zwei große Kunden haben nicht schnell genug gezahlt und das reißt Löcher. Und das ist das, was man als Selbstständiger oder als Unternehmer halt lernen muss. Es gibt nicht einfach so jede Woche das oder jeden Monat das Gehalt drauf. Und wie lerne ich, damit umzugehen? Und wie entwickle ich Strategien, um damit umzugehen? Finanzstrategien, Resilienzstrategien auf unterschiedliche Bereiche. Wie mache ich ein Risikomanagement? Wie diversifiziere ich mich? Ne, was machst du, wenn YouTube jetzt das Gleiche passiert wie Twitter? Elon Musk kauft plötzlich YouTube auf, macht nur noch seinen Content und jetzt möchte er von einem deutschen Kampfsportler nichts mehr sehen und killt deinen Channel. So. Und das ist jetzt ein Hauptchannel. Das heißt, wie stellt man sich drauf auf? Man braucht Fokus, das hast du vorhin auch gesagt, man braucht Routinen, aber wo ist man stark, wo ist man schwach und wo hat man alternativen Risikomanagement? Und ich glaube, das ist so diese Analogie des Takeaways für Führungskräfte, Unternehmer, die man aus dem Kampfsport ziehen kann.
Ja, da gibt es so viele Parallelen zum Kampfsport. Im sportlichen Bereich habe ich mir oft die Frage gestellt, ohne da jetzt irgendwelche Bildern zu viel Kraft zu geben, habe ich mir oft die Frage gestellt, hey, was würde denn passieren, wenn ich jetzt plötzlich durch irgendeinen Unfall im Rollstuhl lande? Das habe ich mir im Sport oft gestellt, weil ich mein Bruder macht immer so Witze. Ich habe irgendwann mal vor 15 Jahren oder so irgendwas gesagt. Mein Körper ist mein Kapital, habe ich irgendwann mal gesagt. Der wiederholt das immer. Erst vor ein paar Tagen hat er mir das als Textnachricht so als Witz geschickt, weil wir haben alle drüber gelacht, weil es sich so witzig anhört. Aber als Kampfsportler ist es halt so, ne? Oder als in anderen Bereichen teilweise auch. Ja, aber jedenfalls habe ich mir immer wieder diese Frage gestellt, wow, was wäre denn, wenn ich plötzlich meinen Körper nicht mehr habe? Das wäre für mich ziemlich heftig erstmal auf den ersten Blick. Und ich finde deswegen im Risikomanagement, dieser Gedanke ist erstmal da und unterschwellig gibt der durchaus auch einen gewissen Pressure, eine gewisse Angst. Und wenn man sich dem Thema da beispielsweise mal stellt und dann sagt, hey, okay, kombiniert mit Atemtechnik, einmal sich das Bild vorstellen. Okay, dann würde, und jeder kennt auch Phasen, in denen er mal etwas verliert, die Gesundheit verliert, sprich mal eine heftige Grippe oder so, dann hat man ja genau dieses Gefühl. Und da kann man sich richtig schön reindenken und mal reinfühlen, wie sich das anfühlen könnte. Und hier einen Plan aufbauen. Und tatsächlich ist das erstmal schmerzhaft im ersten Moment. Dann im nächsten, wenn man etwas genauer hinschaut, merkt man, dass man genauso weitermachen würde. Man würde einfach im Mindset weitermachen, da hätte ich quasi mehr Zeit meiner nächsten Passion. Ich bin ja auch Literatur studiert quasi, Deutsch, Germanistik studiert. Da könnte ich endlich mal die ganzen vielen Bücher schreiben, die ich noch so schreiben wollen würde oder viele Bücher lesen vor allem. Da hätte ich viel mehr Zeit und dann habe ich mir das so ein bisschen ausgemalt. Und habe gemerkt, hey, für was ich dann eigentlich noch alles Zeit hätte, ist mir dann aufgefallen. Und irgendwie habe ich gemerkt, okay, da. Und dann hatte ich so schon einen Plan B quasi. Und plötzlich bist du beruhigt und hast nochmal eine ganz andere neue Kraft für deinen Plan A. Und das sind schon so auch Felder. Ich glaube, da kann man wirklich in sehr unterschiedlichen Ebenen an der Resilienz arbeiten. Ich denke da gerade an diese Glückspyramide. Du kennst ja diese Glückspyramide mit so Basic Needs, ne? Mit diesen Sachen, wo man sagt, okay, Ernährung und
Maslow'sche Bedürfnispyramide.
Genau, Maslow'sche Bedürfnispyramide. Mhm. Dann hast du diese Bedürfnispyramide und dann hast du eben erstmal diese grundlegenden Dinge wie Essen, Trinken und so weiter, dann die Verwirklichung und dann am Ende hast du irgendwann das Spirituelle ganz oben an der Spitze. Und ich denke, man kann auch diese Bedürfnispyramide mal komplett ausspielen auf Resilienz, könnte man mal einfach als Spiel auf den Tisch bringen, weil da hat man so ein bisschen was Greifbares, hat man ein paar Begriffe und kann dann mal die Resilienz auf allen Ebenen ein bisschen durchspielen, sprich Ernährung. Ja? Wir haben es ja vorhin schon gehabt, wenn du halt schon immer am Limit lebst und lauter, ja, halt zwei Kannen Kaffee am Vormittag trinkst, ja, und dich das hochpusht. Ich merke das selbst bei mir, es geht relativ schnell, so ein schleichender Prozess, sind ganz simple Dinge. Dann fängt man an, erstmal so zwei Kaffee am Vormittag, irgendwann hast du dann drei, vier Kaffee, dann trinkst du nochmal hier oder sonst wie nochmal einen Kaffee und zack, bist du auf einem anderen Stresslevel, dann bist du schon wieder in dem Trab und Galopp. Also rein auf jetzt mal ganz simpel, salopp so ausgedrückt, allein auf der Ernährungsebene kannst du schon ganz viel spielen. Und dann auf der nächsten Ebene, sozialen Ebene, kannst du ganz viel spielen. Haben wir vorhin das Thema gehabt mit Caro und ihrem Freund und mir, die dann gleich diesen Safe Space organisiert haben. Und dann auf spiritueller Ebene. Du kannst also auf allen Ebenen auf dem Feld Resilienz arbeiten. Und deshalb sage ich ja jetzt nochmal, ist Resilienz bei mir so wirklich Kernelement. Ich habe das einerseits, ja, ich habe das teilweise als Jugendlicher und Kind hat das mich eher gestresst, weil ich dieses Geduldwort, das war von meinem Vater, immer wenn ich irgendwas wollte, hat der gesagt, ja, alles hat seine Zeit, mein Sohn, ja, aber ich wollte irgendein Spielzeug oder so und dann hat der gesagt, alles zu seiner Zeit, boah, das hat mich schon verrückt gemacht, ja, der hat damit alles so irgendwie klar, aus seiner Sicht, ne? Ja, ja, deswegen hat er das Wort Geduld ich habe es akzeptiert, dass es wichtig ist, aber eigentlich erst, ja, würde ich mal sagen, ab 20 oder so war das dann wirklich für mich immer wichtiger. Und heute, gerade in der heutigen Zeit, merke ich halt, dass viele Leute eben genau das Thema leben schon am Limit. Ja, haben zu Hause Stress, teilweise vielleicht auch positiver Stress mit Kindern und sonst was, ja, aber die haben ein hohes Level an Stress zu Hause, dann haben die Stress vielleicht beim Sport, weil die einen Leistungsdruck haben und die wollen halt mehr beim Bankdrücken als beim letzten Mal. Dann haben sie ein Stresslevel auf der Arbeit, weil der Chef was erwartet, die Produktion und sonst was oder der Arbeitsplatz ist gefährdet und, und. Du hast also heute einen enormen Stresslevel plus vor allem, finde ich, die sozialen Medien, insbesondere so Sachen wie Instagram, TikTok und Co., extrem kurz von der Aufmerksamkeitsspanne. Also wer nimmt sich schon wirklich mal Zeit, so einen Podcast anzuhören? Das ist dann schon eine kleinere Auswahl an Menschen. Und genau in dem Moment, das wäre auch so ein kleiner Appell, den ich gerne mitgeben würde, weil in dem Moment, wo du bewusst bist, wir haben ja nicht so viele bewusste Momente, wir haben ja immer sehr viel Unbewusstes tun. In dem Moment, wo du bewusst bist, geh an deine Routinen. Gerne Routinen und pflege Routinen, die dir etwas längere Zeiten für ein Thema einräumen. Beispielsweise habe ich die Routine, dass ich mir circa 3 Podcasts pro Woche anhöre. Ich hole mir 3 Podcasts pro Woche und die höre ich mir an. Und ich schaffe es tatsächlich selber nicht, die wirklich anzuhören im Alltag. Ich muss dann Auto fahren. Dann kombiniere ich das mit meinen Fahrten nach Nürnberg zu meinem Training beispielsweise. Da geht es dann 90 Minuten hin, 90 Minuten zurück. Bumm, 2 Serien sind drin. Und so schaue ich, dass ich meine Routinen so aufbaue oder das der Unterricht mit dem Pferd das, und die Zeit im Stall, das dauert circa 2 Stunden. Da habe ich also auch längere Phasen. Ein Thema ohne Ablenkung finde ich äußerst wichtig. Wäre auch nochmal so ein richtig cooler Impuls heute in dem Podcast. Auch für mich selbst, wenn ich über sowas nachdenke. Ah, warte mal, wann habe ich das letzte Mal wieder etwas für 1 Stunde, 90 Minuten oder 2 Stunden gemacht? Gerade in dieser, sag ich mal, sehr schnelllebigen Zeit mit extrem vielen Reizen. Wow, das waren jetzt wieder einige Impulse für dich. Ich finde es voll cool, mit dir so hin und her zu passen, weil du hast, das ist genau dein Feld. Die ganze Resilienz ist genau dein Thema und auch mein Thema. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich das, oder ich merke es ja gerade, wie sich das gegenseitig befruchtet. Ich glaube, wir könnten diesen Podcast auch noch mehrere Stunden halten und wir, uns würden immer wieder neue Themen oder neue Gedanken dazu einfallen.
Ja, ich habe, glaube ich, noch 2 Punkte, bevor wir es zum Schluss bringen. Also Punkt 1, das, was du gesagt hast, ist total wichtig. Also und zwar, ich gehe mal auf das Thema Struktur. Ich war hier im Elternbeiratsgremium der Stadt Würzburg, ich war ja Elternbeiratsvorsitzender, Gruppensprecher etc. und habe da auch in Kindergärten oder in einem Kindergarten hospitiert und habe mir das angeschaut. Und das Sozialverhalten von Kindern, wie die reagieren in bestimmten Situationen. Und fand das total spannend, weil das ja die maßgebliche Phase der Persönlichkeitsentwicklung ist. Das heißt, wir hatten vorhin das Thema Epigenetik, es fängt in der Produktion des Samens an, die Schwangerschaft ist total wichtig und dann die ersten 3 Kindheitsjahre sind total prägend schon für die Persönlichkeit, Bindung, Urvertrauen etc. Und es gab da so ein Kind, was relativ aggressiv war, das kam aus einem Akademiker-Single-Haushalt, eine kluge Frau, promovierte Historikerin, die ich auch kannte. Und ich habe die Erzieherin gefragt, warum das Kind so unstetig ist, so aggressiv. Und da hat sie gesagt, es fehlt Struktur. Das heißt, dieser klare Zeitplan, wann aufstehen, etc., die sind immer mal zu spät in die Kita gekommen, etc. Das heißt, die haben die Struktur nicht eingehalten, die Mutter. Und das hat das Kind kaputt gemacht. In meinem nächsten Buch, jetzt New Work und Resilienz, hat Kai-Marian Bukal auch einen ganz tollen Artikel geschrieben über Strukturen, warum die so wichtig sind. Weil die Orientierung und Kontrolle geben. Und nach Klaus Grawe sind Orientierung und Kontrolle eines der wichtigsten psychologischen Grundbedürfnisse. Das heißt, zu wissen, was passiert am Tag, wie ist der Tagesablauf, ist nicht nur für Kinder elementar, auch für uns Menschen. Das heißt, wenn ich weiß, ich gehe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag früh von 8 bis 9 zum Kampfsport, das sind meine Zeiten. Wenn ich weiß, ich nehme freitags um 10 Podcast auf, wenn ich meine Routinen aufbaue und Struktur schaffe, entlastet mich das. Das heißt, mein Arbeitsspeicher, mein Kognitiver ist entlastet, weil er gewohnt ist, etwas zu machen. Und unser Gehirn kann extrem viel Energie verbrauchen, will es aber nicht. Das heißt, es ist gerne im Energiesparmodus unterwegs. Weil Energie evolutionär betrachtet, heißt ja, wenn ich Energie verbrauche, muss ich Energie wieder zuführen. Das heißt, das Gehirn will das nicht. Das heißt grundsätzlich, dieses in dieser agilen Welt, in dieser dynamischen Welt, wo wir immer mit Veränderungen konfrontiert sind, ist es total wichtig, Strukturen und Routinen zu etablieren. Und wenn man schaut, wer so die resilientesten Menschen sind, was man neurowissenschaftlich messen kann, sind das Mönche. Und die haben in der Regel ja gar kein stressiges Leben, sondern die meditieren können. Die machen das, was Stephen R. Covey nennt, sharpen the saw, schärfe die Säge. Das machen die ja ganz viel. Kontemplations-, Meditationsübungen. Und gleichzeitig haben sie ganz viel körperliche Ertüchtigung. Und das ist auch nochmal das, was ich neben dieser Atmen, was wir vielleicht gesagt haben, Resilienz ist nicht nur Achtsamkeit. Das heißt, es ist nicht nur Entspannung, es braucht auch die Anspannung. Das heißt, es braucht immer den Antagonisten. Anspannung, Entspannung. Auch bei den Spezialkräften, die trainieren nicht 24 Stunden am Tag. Bullshit. Die trainieren, wenn sie trainieren, trainieren sie hart. Und die wissen aber, dass eine der wichtigsten Komponenten Regeneration ist. Das heißt, du kannst nicht immer, auch als Kampfsportler, als Leistungssportler, nicht in die Überforderung deiner selbst gehen. Bis zu einem bestimmten Maße hast du eine Steigerung, aber dann hast du eine Verletzung, eine Erschöpfung. Das kann man auf das Körperliche wie auf das Seelische übertragen.
Ich meine, hier hast du ja vor allem auch das Thema, dass du nicht immer in dieser Kontrolle sein willst, sonst ist dein Kontrollmuskel quasi irgendwann erschöpft. Das ist ja wie im Kampfsport. Wenn du permanent auf Spannung bist und alles kontrollieren willst, bist du quasi einerseits, du denkst, du baust gerade Resilienz auf, weil du ja alles unter Kontrolle hast. Aber wenn das zu viel ist, ist das wiederum ein Übermaß und kann gar nicht aufrechterhalten werden. Das heißt, so nach dem asiatischen Prinzip des Yin-Yang-Dualismus hast du auch immer ein Bedürfnis, zum Loslassen. Du brauchst also auch irgendwo die Zonen, wie du wieder Energie aufbaust für die Phasen, wo du mehr in die Kontrolle, in die Resilienz quasi gehst. Das ist ja genau das Thema gewesen, dass wir nicht immer auf Anschlag quasi leben. Ich genieße es deshalb, in einen Kurs zu gehen, selbst als Teilnehmer. Das ist der Highlight, weil da kann ich endlich mal einfach machen, was der Typ da vorne die ganze Zeit sagt. Ja? Der sagt einfach, schlag links, dann schlage ich links. So, mach dies, mach ich das. Okay, oder Yoga-Lehrerin, da lasse ich einfach los. Es muss auch Felder geben, wo du selbst loslässt und nicht das Bedürfnis oder nicht die Notwendigkeit hast, Resilienz aufzubauen. So dieses Ding, dass du eben wieder einen Puffer aufbaust. Sprich, wenn du zu Hause bist und dann wieder alles kontrollieren willst sozusagen und stabil sein willst, aber du hast auch deine Zone, wo du mal die Person bist, die da wieder vielleicht mal einen Schutz hat von außen, von einer Person, deiner Geliebten, wo du sagst, hey cool, das lässt du dann auch mal zu. Und das ist gerade für so taffe Unternehmer, kenne ich das sehr gut, ich habe einen Unternehmerkurs bei uns auch und gerade für die oder auch für mich selbst muss ich sagen, ist das eine große Challenge zu sagen, hey, es ist für mich auch mal okay, wenn mal jemand auf mich aufpasst. Ganz spannend, ich will da vom Thema Resilienz gar nicht abweichen, doch hier mal noch einen Impuls setzen, dass natürlich diese Resilienz auch nicht alles ist und innerhalb der Kontrolle auch ein Puffer sein muss oder ein Raum sein muss, die Kontrollfähigkeit, die Resilienzfähigkeit, die Fähigkeit zur Resilienz auch wieder aufzubauen, bevor man da wiederum quasi in Burnout, bevor dieses Ding wiederum ausbrennt.
Also das ist ein ganz spannender Punkt, was du gerade gesagt hast, weil wenn ich so Persönlichkeitsanalysen mache, hast du ja auch die Leute, die sehr dominant sind, wie ich zum Beispiel, habe eine starke Dominanzausprägung, aber ich muss das natürlich gar nicht überall haben und das ist dieser Rollenwechsel und wir machen ja demnächst ein Seminar bei dir in der Kampfsportschule zum Thema Resilienz und da ist das Thema Rollen total spannend. Das heißt, wenn du Unternehmer bist, du bist Geschäftsführer, hast du da eine Rolle, die dich fordert und einspannt. Du bist Vater, das ist eine Rolle, die dich einspannt, hast natürlich aber eine starke Frau, die dir viel den Rücken frei hält. Als Kampfsportlehrer hast du viel Verantwortung, hast du jetzt auch wieder gemerkt, wie schwer die Verantwortung. Du musst dich um eine ganze Community kümmern, ist Privileg, aber ist auch Last. Und wenn du dann aber Rollen hast, wo du mal das abgeben darfst, du darfst vielleicht mal der kleine Bruder sein, du bist zu Hause, ihr seid zu viert in der Kernfamilie oder in der Herkunftsfamilie und dann darfst du der kleine Bruder sein und das ist ja eine Entlastung und das ist etwas, wo man schauen darf oder du bist mit deinen Kumpels unterwegs von früher, wo du sagst, du kannst jetzt mal der Tarek sein, du kannst mal der XY sein, wie dein Kosename halt war unter Schulfreunden, dann kannst du fallen lassen und das ist total wichtig zu schauen, in welcher Umgebung kann ich eigentlich ich sein? Wo trage ich mal nicht den Hut? Wo trage ich mal nicht den schwarzen Gürtel? Wo habe ich nicht die Reiterstiefel an, sondern oder wo trage ich den Weißgurt, weil ich selber Schüler bin? Und das ist, glaube ich, nochmal so ein Impuls, den ich mitgeben würde. Und ich habe noch ganz viel auf dem Zettel, aber ich glaube, wir können jetzt den Sack zumachen. Für die Zuhörerinnen, die hier geübte Zuhörer sind, jetzt ihr wisst, was eigentlich kommen würde, aber die Fragen habe ich Eric ja schon gestellt in Folge 181, hört da gern rein. Und wer jetzt Lust bekommen hat, mit einem Resilienz-Schwarzgurt und einem Kickbox-Schwarzgurt vielleicht ein bisschen was zu erleben. Es geben noch viele Newsletter rum. Ich habe mit Eric ein Resilienz-Retreat noch geplant. Wir machen Seminare und da werdet ihr beides erleben. Ihr werdet Anspannung und Entspannung erleben. Ihr werdet Action erleben und Ruhe. Das heißt, wir werden das ganze Feld mal bespielen. Und wenn alles klappt, dürft ihr auch Caro kennenlernen und habt da unsere oder meine Resilienzheldin lernt ihr auch kennen. Von daher sag ich mal vielen, vielen lieben Dank, Eric, für dieses Gespräch über Resilienz, für Einblicke in Kampfsport und deine Philosophie und deine Gedanken dahinter.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich riesig auf die Events, die wir gemeinsam vorhaben. Ich bin mir sicher, dass sich das unglaublich gut befruchten wird und ich freue mich dann auch, einige deiner Zuhörer auf diesen Camps und auf diesen Workshops persönlich kennenzulernen.
In diesem Sinne, tschüss!
Ciao, ciao!
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching,
schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.